Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandten Realismus zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer, Lenny Fischer, wie er genannt wird. Ja, wir haben ja einiges zu besprechen in den folgenden Minuten. Es passieren Dinge, die man ja bis vor kurzem für ausgeschlossen gehalten hatte, aber heute ist eben gar nichts mehr ausgeschlossen. Leonhard, ich begrüße dich zur heutigen Sendung. Ja, starten wir vielleicht mit einem Blick auf Deutschland, mit Friedrich Merz, mit dem deutschen, ja, möchte gern Kanzler, muss man sagen, vielleicht Ballkanzler, Kanzlerfavoriten. Seine Entscheidung, dieser Schulden-Tsunami, der da entfesselt wurde. Besprechen wir das zuerst mal politisch, dann ökonomisch. Was ist deine Sicht?
Ja, zunächst mal als ehemaliger Investmentbanker meint man ja, dass man schon zynisch genug im Leben geworden ist. Aber Merz stellt alles noch einmal in eine völlig neue Dimension politisch zu bewerten. Das ist also für mich in meinem Lebenserfahrung der größte Wahlbetrug, den ich je gesehen habe. Man schreibt, also eines steht auf jeden Fall fest. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, die CDU ist eine Partei ohne besondere Meinungen oder ohne besondere Fähigkeiten. Man muss das etwas anders revidieren. Die CDU ist eine Partei, bei der man auf keinen Fall ihr Parteiprogramm lesen sollte, denn was da drin steht, das tun sie garantiert nicht. Das ist also wirklich, es ist ja nicht, dass jemand eine 180-Grad-Wende macht, sondern er hat eine 180-Grad-Wende gemacht und den Turbo eingestellt. Um das mal kurz zu erläutern, zunächst mal, Da wird also der berühmte deutsche Verfassungssatz, dieser Schuldbegrenzung, dieser Schuldenbremse, der wird auf mehrere Arten ausgehebelt. Das erste ist bei der Verteilungspolitik, indem man sagt, alles über 1% geht nicht mehr in die Berechnung rein. Das ist deshalb schon interessant, weil man historisch so 1,5% ausgegeben hat. Das heißt, die haben sich mal eben sowieso ein 0,5% sozusagen sondergenehmigt gegenüber dem historischen Durchschnitt. Und das ist an sich schon schlimm genug. Aber der wirkliche Hammer sind natürlich die 500 Milliarden. Und das ist für mich ich halte das für einen ökonomischen Staatsstreich. Weil man einfach hingeht und sagt, wir machen ein Sondervermögen, was ja sowieso Betrug ist. Also wir machen einen Sonderschuldenfonds für die Regierung von 500 Milliarden, das muss jedem klar sein, das sind weit über 10% des deutschen Bruttosozialproduktes. Das heißt im Grunde genommen, dass für die nächsten 5 bis 8 Jahre die Exekutive machen kann, was sie will. Weil wenn irgendwo es mal so 30 Milliarden fehlen, dann werden die einfach aus einem Infrastrukturschuldentopf geholt. Ein Infrastrukturschuldentopf, ja, der ist ja für alles da und für gar nichts. Es kann also Geld umgewidmet werden für Sozialleistungen, die werden dann einfach wieder zurückgeholt über einen Infrastrukturschuldentopf. Mich erschüttert das, unabhängig von der ökonomischen Würdigung, deshalb, weil es eine weitere Unterminierung der demokratischen Institutionen und Spielregeln ist. Ich bezeichne deshalb Merz als den größten Trumpisten Deutschland. Alles, also nach dem alten Motto, der APO-Generation, legal, illegal, scheißegal, schlägt er meiner Meinung nach Trump. Ich finde diesen Vorschlag, die können Schulden machen. Das ist das Recht des Parlamentes. Sie können auch die Schuldenbremse aus der Verfassung streichen. Aber sie machen das bitte nicht mit dem abgewählten Parlament. Und sie machen das bitte nicht über solche, ja, fast intransparenten, ich möchte schon fast sagen, an der Grenze zur Untreue stattfindenden Hinterzimmertransaktion. Das als Bürger erschüttert mich das zutiefst und ich bedauere, dass man zu solchen Spielertricks greift, anstatt einfach das, was man machen will, wenn man die Schulden erhöhen will, ehrlich, transparent und offen zu machen und nicht über so eine Methode.
Was bedeutet dieser Entscheid für die deutsche Wirtschaft, für den deutschen Sparer, für den Eigentümer, für den Unternehmer?
Ja, Merz wird ja gefeiert im Moment in der Financial Times und in dem Economist, also bravo Fritz, hat der Economist so ungefähr gesagt, auch die Financial Times bejubelt ihn. Hierzu auch drei ganz kurze Bemerkungen. Erstens, Merz ist auf seine alten Tage ein spätberufener Super-Keynesianer. Das Programm ist John Maynard Keynes pur. Ich bin übrigens grundsätzlich ein Anhänger von John Maynard Keynes. Hier ist mehr die Dimension das Problem. Wenn du also sagst, du rechnest mit 500 Milliarden für Rüstung, 500 Milliarden für, also gut, einer Billion, dann gibt es noch die EU-Forderung, also kommst du eher darüber. Dann reden wir über eine Erhöhung der deutschen Staatsdefizites gemessen am Bruttosozialprodukt, das in 80 Jahren auf 63% geklettert ist, um gut 50% auf 90 bis 100. Und das vom alten Parlament genehmigt. Okay, das haben wir schon. Das ist natürlich also Keynes im Quadrat mit dem Turbo eingeschaltet. Wozu das zunächst mal führt, ist, die Zinsen steigen. Das können wir am Markt beobachten. Die langfristigen, die 10-jährigen Zinsen, da schrieb irgendeine Zeitung, auch eine Wirtschaftszeitung, was ich sehr grotesk fand. Es hätte sich noch nicht viel bewegt. Das halte ich für, ich wollte jetzt den Begriff, darf man ja nicht öffentlich mehr benutzen, aber für Unsinn. Der deutsche 10-Jahres-Zinssatz war so 2,2, 2,3 im Herbst. Der ist jetzt bei 2,9. Das sind 70 Basispunkte, auf jeden Fall mal 60 Basispunkte mehr, prozentual 30%. Wer also ein Haus gekauft hat vor 2 Monaten und seine 10-jährige Kreditfinanzierung noch nicht festgemacht hat, bevor Merz alles anders machte als im Wahlkampf versprochen, der zahlt jetzt fast 1% mehr pro Jahr für seine Wohnung oder für sein Haus. Das ist heftig. Und wir sind erst am Anfang. Die Zinsen werden weiter steigen. Die Währung geht tendenziell erstmal fester. Warum? Weil natürlich die steigenden Zinsen erst einmal Geld anziehen und weil Deutschland kreditwürdig ist. Da es bisher nur 63% Verschuldung hat, hat Deutschland die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Ob das dann langfristig gut ist, werden wir sehen. Das Zweite ist, es wird die Inflation treiben. Das Schlimmste daran ist, Roger, es wird zum Teil Inflationstreiben, die du nicht mitkriegst. Wenn also die Deutschen plötzlich unheimlich viel Geld für Rüstung ausgeben, dann werden die Preise für Rüstungsgüter überproportional steigen. Das geht aber gar nicht in die Inflationsrate rein. Das ist dann einfach nur, du hast doppelt so viel Geld für einen Panzer bezahlt als noch vor 5 Jahren. Das ist dann halt zum Nachteil der Steuerzahler, aber das merkt er nicht mal. Dasselbe gilt bei Infrastrukturmaßnahmen. Wenn die jetzt riesige Straßen bauen, rein hypothetisch, geht das Ansteigen dieser Preise für den Straßenbau auch nicht in die Inflationsrate rein. Was aber wahrscheinlich reingehen wird, ist, dass sie damit Ressourcen aus dem Privatsektor absorbieren. Damit wird für jeden Häuslebauer steigen nicht nur die Zinsen, es steigen auch die Kosten. Wir werden wahrscheinlich steigende Inflationsrate kriegen. Was wir natürlich auch haben, ist, wir haben dramatisch steigende Aktien. Man sieht natürlich, wie viel Geld da abgegriffen werden soll daran, dass die Rheinmetall-Aktie sich verzehnfacht hat. Das ist nie ein gutes Signal. Die ist ja nicht verzehnfacht, weil sie eine Innovation à la Musk gemacht hat, sondern sie ist verzehnfacht, weil man ausgeht, dass der dumme Steuerzahler sie mit Geld so viel zuschüttet, dass sie gar nicht wissen, was sie hin tun sollen. Die wirkliche Frage, auf die ich keine Antwort habe, jetzt noch nicht, ist, natürlich wird es Wirtschaftswachstum geben. Statt der 0 bis 0,5 werden wir wahrscheinlich 1 bis 2% haben. Zinsen, die ungefähr 1 bis 1,5% höher sind, ein Anstieg der Inflationsrate in Deutschland, wahrscheinlich in Europa um bis zu 0,5%. Alles andere wird das ein Erfolg. Haben wir nach 1, 2 Jahren Wirtschaftswachstum nicht dann die Stagflation oder sich beschleunigende Inflation? Kann ich dir noch nicht beurteilen, dann müssen wir sozusagen am Ball bleiben, weil mir bisher völlig unklar ist, wie mit dieser verrückten Maßnahme, ich genehmige mir mal 1 Billion, aber ich sage euch nicht wofür, und ich sage auch noch nicht, wann ich das Geld ausgebe. Da gucken wir mal. Also schauen wir mal. Im Grunde genommen hat die deutsche Bundesregierung gemacht, trust my blue eyes, ich mache das schon richtig. Und bitte lasst mich die nächsten 5 Jahre in Frieden. Ich mache das jetzt mal einfach so, wie ich will. Darum, ich kann das noch nicht beurteilen. Mein erster Gut-Instinkt wäre, es wird ein 1- bis 2-jähriges Strohfeuer geben, Börsen, alles. Und danach wird die Rechnung präsentiert.
Also aus meiner Sicht, wenn ich das hier noch die Einschätzung einbringen kann, was das Grundproblem hinter diesem ganzen Schuldenzunahme ist letztlich das Motiv, das nicht stimmt. Das Motiv stimmt nicht. Ich meine, wenn man der Auffassung wäre, dass das, was Deutschland jetzt braucht, 950 Milliarden Schulden wäre, dann hätte man das zum ganz großen Thema gemacht im Wahlkampf. Dann hätte man über das sprechen müssen. Das ist ja gewissermaßen die nachhaltigste, die brutalste, die extremste Entscheidung, die man in der deutschen Politik seit vielen, vielen Jahren gesehen hat. Aber kein Satz, kein Wort darüber. Und dann das Zweite, also dass das einfach aus dem Hut gezaubert wird, das zeigt, was du früher über den Friedrich Merz gesagt hast, dass der nämlich ein Politiker mit mangelhafter Impulskontrolle ist, der reagiert aus dem hohlen Bauch heraus. Und wenn man gehört hat, wie sie es begründen, der Markus Söder von der CDU, CSU und auch Merz haben gesagt, ja, nach diesem Crash von Zelensky und Trump im Weißen Haus haben wir eine ganz neue Situation, eine ganz dramatische Bedrohungslage. Und jetzt müssen wir handeln und wir müssen aufrüsten und wir stehen da schutzlos den Russen gegenüber, die Europa erobern wollen, und die Amerikaner sind Verräter an den Werten des Westens, so haben es nicht sie ausgedrückt, aber die Medien. Das heißt, eine komplett falsche Analyse der aktuellen politischen Lage ist gewissermaßen das Hauptmotiv dieser Entscheidung. Wenn wir betrachten, dass der Zelensky, bei dem weiß man auch nicht genau, was er dann wirklich macht, aber der hat ja sich auf den Trump-Kurs zubewegt, nach diesem Aufeinanderprallen, hat ja am Dienstag seinen Tweet gemacht und gesagt, nein, ich akzeptiere, wir wollen mit den Amerikanern zusammen. Und die Analyse, dass jetzt Putin ganz Europa erobern will, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, das ist ja mehr als fragwürdig, weil das die ganze Dimension der NATO-Osterweiterung als Kriegsursache ausblendet. Die Amerikaner nehmen diese Analyse, sie sagen, wir müssen Frieden schließen, und die Europäer, allen voran die Deutschen, rüsten jetzt zum Krieg aus einer, aus meiner Sicht, völlig falschen Beurteilung des Lage. Und das finde ich unheilvoll. Aus so einer Falschheit, aus so etwas, was schon völlig im Ansatz falsch aufgegleist ist, kann nie etwas Gutes kommen. Die Folge meiner Sicht, aus meiner Sicht ist, du hast jetzt eine massive Aufrüstung des Staates. Du hast gleichzeitig ein großes Unbehagen in der Bevölkerung, die fühlt sich verraten. Jetzt werden sie natürlich noch mehr da die Andersdenkenden unterdrücken. Du wirst den Staat, der da immer stärker in die Wirtschaft hineingeht, noch mehr haben. Weniger Freiheit, weniger Liberalismus, weniger Marktwirtschaft in Deutschland, also mehr von der falschen Medizin. Ich finde es katastrophal, aber bitte widersprich mir, wenn ich es zu drastisch sehe.
Naja, sagen wir es mal so, die Motive, da finde ich, bist du ehrlich gesagt viel zu nett. Du unterstellst denen das Motiv, dass es wirklich um die Verteidigung Europas geht. Und jetzt können wir endlos darüber diskutieren, ob das notwendig ist oder nicht. Ich klammer das völlig aus. Meine Interpretation deren Motive ist viel, viel schlimmer. Du musst für dieses Motiv, was du beschreibst, kannst du jedes Jahr einen neuen Haushalt machen. Du kannst auch die Schuldenbremse verändern für die Verteidigungsausgaben. Das würde ich erreichen. Du musst nicht 500 Milliarden eine Art fiskalisches Ermächtigungsfonds.
Ermächtigungsfonds ist ein schöner Ausdruck.
Fiskalischer Ermächtigungsfonds. Also von früher nicht benutzen, weil so, also wir müssen immer die Kriege im Dorf lassen. Aber es ist eine Art Ermächtigungsfonds. Ich kann darüber verfügen, ich kann machen, was ich will, und intransparent. Ich glaube, der Auftritt von Zelensky wurde benutzt, um endlich das durchzusetzen, wovon die Politik immer träumt. Sie kann schalten und walten, ohne weiter dem Bürger etwas erklären zu müssen. Der Witz ist doch, von den 100 Milliarden Sondervermögen von 22 ist doch heute ein Großteil noch gar nicht ausgegeben. Du kannst doch, diese Rüstungsnummer ist doch das Lächerlichste an der Geschichte. Die können doch gar nicht so viel Geld für Rüstung ausgeben, so schnell. Es sind ja gar nicht die Kapazitäten da. Und wenn du recht hast, einfach nur mal hypothetisch, wenn du recht hast und Trump stiftet einen Frieden, dann kann es ja auch sein, dass in 2 Jahren plötzlich die Putin-Bedrohung gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Dann bleiben aber die 500 Milliarden Infrastrukturfonds bestehen, die man mit Zelensky begründet. Was hat denn Zelensky mit der deutschen Infrastruktur zu tun? Ich habe den immer für einen begnadeten Verkäufer gehalten, aber dass er inzwischen sogar in der Lage ist, das deutsche Haushaltsrecht auszuhebeln, das ist wahrscheinlich eine Oscar-verdächtige Leistung. Darum, ich bin über die Motive noch viel zynischer und viel entsetzter. Wenn die Motive wären, dass sie sagen, wir wollen aufrüsten und gegen Putin zu Felde ziehen, dann mag ich das richtig oder falsch finden, aber das ist das demokratische Recht eines Parlamentes, so zu agieren, wenn es das in seiner Mehrheit wollte. Aber das findet ja alles nicht statt. Hier wird mit einem abgewählten Parlament wird ein gigantischer Teil des Steuervermögens umgeschoben und im Grunde genommen nimmt, also das musst du so sehen, Merz und die SPD nehmen eine ökonomische Wette. Wenn sie aufgeht, wird sich Merz als Friedrich der Dritte oder der ganz Große feiern lassen. Und wenn es schief geht, wirst du von den beiden Parteien nichts mehr sehen. Das ist die größte ökonomische Wette in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber
unter welchem, das noch ganz kurz festzumachen, wie könnte es denn aufgehen? Also ich sehe hier wirklich nur eine ganz düstere Perspektive, langfristig betrachtet, eine wirklich zutiefst falsche Politik, genau das Falscheste, was Deutschland jetzt braucht. Unter welchen Umständen könnte die Wette aufgehen, deiner Meinung nach?
Wenn Sie diesen gigantischen Fonds, der Sie ja ermächtigt, relativ frei zu verfügen, wenn Sie den unheimlich klug und vorsichtig einsetzen und dieser Rüstungsexpansionswahnsinn sich in den nächsten 1-2 Jahren so weit normalisiert, dass vielleicht dann in Zukunftstechnologien in der Rüstung für eine vernünftige Bundeswehr investiert wird, sodass aus dieser ganzen Sache positive Sekundäreffekte entstehen.
Und also zum Beispiel die Sanierung einer ja auch sanierungsbedürftigen Infrastruktur, wenngleich bei solchen staatlichen Investitionen man immer davon ausgehen muss, dass ein paar sich eine goldene Nase verdienen, dass es da auch Kleinkorruption, politische Klientelwirtschaft geben wird. Aber vielleicht, wenn ich dich richtig verstehe, könnte dann diese marode, brückeneinstürzende Infrastruktur vielleicht in Deutschland wieder etwas aufgemöbelt werden.
Ja. Und dann gibt es die große Diskussion darüber, man nennt das den Fiskalmultiplikator. Wenn also die Regierung 20 Milliarden in Infrastruktur investieren kann und auch baut, dann wächst das Bruttosozialprodukt um diesen Betrag. Darum werden wir von 1%, 1,5% Bruttosozialproduktwachstum ausgehen müssen in den nächsten 1-2 Jahren. Wenn daraus dann Sekundäreffekte entstehen oder aus der Rüstung KI-Firmen, in Startups in München entstehen, woraus neue Dinge entstehen, dann kann es einen Multiplikatoreffekt geben, der die Wirtschaft trägt. Hier besteht natürlich ein Hauptrisiko. Normalerweise funktioniert Keynes nur dann, wenn es das, was die Engländer nennen, das Slack in einer Ökonomie gibt. Das heißt, wenn hohe Arbeitslosigkeit vorliegt, unausgenutzte Kapazitäten. Das ist hier aber nicht der Fall. Das heißt, wenn die dieses Geld zu schnell bewegen, dann kann die Rheinmetall-Aktie sich nochmal verdoppeln, weil sie uns einfach den Panzer für dreimal so viel Geld mit Marge verkaufen und die Baufirmen, die die Straßen bauen, verdoppeln ihre Margen. Alle verdienen Geld, nur der Steuerzahler nicht und dann steigt die Inflation und dann endet das in der Stagflation.
Also für mich wird das.
Aber lass uns das beobachten, Roger, wirklich haargenau, denn wenn sich der Staat so viel Freiheiten herausnimmt und am Parlament vorbei agiert und das Parlament auch noch so dumm ist, seine eigene Entmachtung mit Begeisterung zu unterstützen, dann ist es unsere Aufgabe von jetzt an sozusagen regelmäßig zu schauen, was machen die eigentlich damit, um dann irgendwann zur Erkenntnis zu kommen, ob das ganz schlecht ausgeht oder ob es noch so halbwegs gut ausgeht.
Ja, also für
mich
aber
einen Job möchtest du haben in der neuen Regierung.
Ja, aber für mich ist das
Finanzminister, du willst Finanzminister werden. Noch nie hat ein deutscher Finanzminister auf so viel Geld gesessen.
Naja, also für mich ist das Ganze ein Verstoß, wie du gesagt hast, also dein Begriff gegen Treu und Glauben, das macht man einfach nicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob die Deutschen das einfach akzeptieren. Und für mich kann aus so etwas am Schluss nichts Gutes herauskommen. Ich bin hier ein klassisch liberal-konservativer. Ich sage, der Staat darf sich nicht übernehmen. Wir kommen nicht aus einer großen Depression wie damals in den 30er Jahren. Da haben ja die Amerikaner und übrigens auch die Hitler-Regierung, die haben ja auch diese keynesianische Politik gemacht, man hat Autobahnen gebaut, man hat aufgerüstet, dann waren 38 die Staatskassen leer, dann wissen wir auch, was passiert ist. Und was mich vor allem besorgt, bestürzt und auch entsetzt, ist die unglaubliche Feindbildzentrierung, also die Emotionalität der Politik, die auf einer extremen Dämonologisierung, auf einer Dämonisierung von einerseits natürlich dem russischen Präsidenten Putin, aber neuerdings ist auch Trump so eine Art Feindbild. Was passiert jetzt ist, wenn Deutschland, und jetzt können wir den Blick auf die europäische Ebene weiten, Europa, die EU macht ja da auch mit, die werfen jetzt auch wieder so Schuldenberge auf. Was passiert, wenn jetzt eigentlich dieses Deutschland im Begriff ist, wie du gesagt hast, zu einem Hochschuldenland in der Europäischen Union zu werden, der einstige Stabilitätsanker, jetzt noch befeuert von gleichen fiebrigen politischen Ausschweifungen in Brüssel?
Guck mal, das ist ja, was mich so schockiert. Deutschlands ökonomisches Raison d'être nach dem Zweiten Weltkrieg war die sogenannte Ordnungspolitik. Jetzt kann man dazu stehen, wie man will. Aber ein zentraler Element dieser Ordnungspolitik war das Stabilitätsversprechen der Regierung. Natürlich machen wir mal Schulden, aber wir lassen die Kirche im Dorf. Damit hat die jetzige Regierung ohne Vorankündigung innerhalb von 2 Wochen deshalb gebrochen, weil Zelensky und Donald Trump sich gestritten haben im Weißen Haus. Ergo, ich will demnächst den ukrainischen Präsidenten wählen, denn der entscheidet ja anscheinend über die Politik in meinem Land und nicht die Leute, die wir ins Parlament gewählt haben. So, in der Europäischen Union ist das noch viel schlimmer. Dort sucht ja die Brüsseler Kommission sowieso zu jeder Zeit eine Möglichkeit, um neue Geldtöpfe für den Machtapparat Brüssel aufzumachen. Und darum haben sie ja die Schuldenbremse für Europa ebenfalls rausgenommen. Der entscheidende Punkt, Roger, wird, wenn du recht hast und wir schätzen hier Putin völlig falsch ein und auch Trump und es gibt einen Trump-Putin-Frieden, dann ist in einem Jahr oder 2 Jahren das Thema Putin und er greift uns an, ist vom Tisch und die Bevölkerung gar nicht mehr bereit, diese Ausgaben zu sanktionieren. Und es wird so vom Tisch sein
wie Greta Thunberg, Corona, Flüchtlingswelle, wir schaffen das. Weißt du, die gleichen Politiker, die in diesen Fieberschüben gearbeitet haben, das sind die gleichen oder die machen das Gleiche, die uns jetzt diese Politik bringen.
Ich weiß, das ist auch eher meine Meinung. Und wenn das so ist, dann geht es in 2 Jahren gar nicht mehr die Unterstützung für gigantische Wiederaufrüstung geben. Natürlich muss das Militär sowieso umgebaut werden, aber nicht in diesem Ausmaß. Und dann wird das Geld auch gar nicht so fließen. Was dann aber übrig bleibt, ist die 500 Milliarden für einen Pseudo-Infrastrukturtopf und die Verschiebung aus dem Verteidigungsetat in andere Etats, unter Ausbremsung der Schuldenbremse, ohne sie hier offiziell abgeschafft zu haben.
Ich schaue ein bisschen noch auf die Uhr, weil wir unsere 25-Minuten-Limite haben. Sag mir noch, was ist die Auswirkung auf die Europäische Union? Ich meine, du hast hier in dieser Sendung schon sehr plastisch dargelegt, wie sehr die EU an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat gegenüber den Vereinigten Staaten. Das ist dramatisch. Deutschland verliert jetzt auch an Glanz wirtschaftlich. Was wird die Auswirkung dieser Schuldenberge sein für die EU, die ja ohnehin an mangelnder Wettbewerbsfähigkeit krankt?
Roger, es tut mir leid. Ich muss mich als, du kennst ja auch den Witz, ein Ökonom, drei Meinungen. Ich muss mich in diesem Punkt zurückziehen darauf, dass ich noch nicht in der Lage bin, die letztlichen ökonomischen Auswirkungen einzuschätzen, weil ich durch dieses fast betrügerische Programm, in dem ich mir so viel Geld autorisiere, aber keiner weiß, es gibt ja keinen Plan, wann und wie soll es ausgegeben werden, ich kann das erst beurteilen. Wenn die nur sagen, ich genehmige mir 500 Milliarden und werden die nächsten 20 Jahre immer so 20 Milliarden aus dem Pott nehmen oder 25 Milliarden, dann wird der ökonomische Effekt sehr gering sein. Wenn die aber jetzt hingehen und schießen aus allen Rohren die nächsten 24, wir müssen das beobachten. Ich glaube,
Das glaube ich, dass genau das passieren wird, weil die brauchen diesen Geldtopf, um sich selber politisch zu legitimieren, weil sie ja spüren, dass ihnen die Leute davonlaufen. Sie machen doch diese groteske Politik auch deshalb, um sozusagen Shock and Awe zu betreiben. Für mich ist das auch politische Selbstrechtfertigung. Die kämpfen ums Überleben, diese Leute. Die sind ja sehr stark auch kritisiert. Jetzt eine Frau von der Leyen, andere, ein Herr Macron.
Wegen ökonomischer Inkompetenz.
Genau. Und jetzt kommen wir noch auf ein Thema, das natürlich auch zu reden gibt und sicherlich auch bei uns. Ich verfolge das auch mit Sorgen. Trump auf der einen Seite der Friedenspräsident, zumindest macht er diese Anstrengungen. Ich begrüße das. Auf der anderen Seite ist er ein Zollkrieger. Reden wir einen Moment über den Zollkrieger Donald Trump hier, das letzte Thema in unserer Sendung. Was ziehst du da für Erkenntnisse aus dem vorläufigen Tatsachenbestand heraus?
Also, Wie gesagt, wir haben es ein paar Mal diskutiert, er schlägt so viele Haken, dass keiner durchfindet. Aber fangen wir mal mit der einfachsten Sache an. Er hat gestern zum ersten Mal Musk zurechtgewiesen. Er hat gesagt, Elon Musk sollte bitte mit dem Skalpell und nicht mit der Motorsäge da durchgehen. Doge wird kein Erfolg werden. Sorry, das wird es nicht. Das heißt, diese versprochenen 1 Billion oder noch größere Beträge an Kostensenkung im Regierungsbudget wird auch ein Elon Musk nicht finden. Zum Zweiten, die Tariffs verschrecken zunehmend die Wirtschaft. Je länger er das hinzieht, dieses Hin und Her, wie immer gesagt, der schlägt Haken so schnell, dass ein Hase auf einer geraden Linie läuft, wenn man die beiden nebeneinander sehen würde. Wenn er das jetzt zu lange macht, riskiert er, eine solche Unsicherheit in die Wirtschaft zu bringen, dass sie eine sich selbst anfängt, problematisch zu machen. Zurzeit muss man, wenn man Trump beobachtet, sagen, sein ökonomisches Handeln ist wirr, ist bizarr. Sein politisches Handeln in der Friedenssituation Mittlerer Osten und Europa ist für mich formidabel und ich drücke ihm beide Daumen, dass er Erfolg hat. Aber sein ökonomisches Handeln ist schwer einzuordnen, hat die Märkte sehr verunsichert. Lass mich mit einem Punkt hier, bevor wir zu Ende kommen. Du weißt, dass wir vor ein paar Wochen den Witz gemacht haben, beziehungsweise ich habe das gar nicht als Witz gemeint, das ist auch schon 2 Monate her fast, zu sagen, Leute, guckt euch an, was die Stimmung in Davos ist und macht das Gegenteil von Davos. Du warst da, ich frage mich immer, was die da eigentlich wirklich machen, ob die sich da gegenseitig aus Märchenbüchern vorlesen. Aber in jedem Falle, es ist so gekommen, wie zu erwarten war. Alles, was Davos für vernünftig hielt, US-Aktien gegen europäische Aktien, US-Dollar lang, Bitcoin, alles hat nicht funktioniert. Der Dollar ist von 1,03, 1,04 auf 1,08 gefallen. Das sind immerhin auch 5, 6, das ist schon eine Bewegung. Der deutsche Aktienmarkt ist um fast 20% gestiegen. Der amerikanische Aktienmarkt ist um 5% gefallen. Zu meiner Lebenszeit eine der größten Abweichungen überhaupt. Und der amerikanische Exzeptionismus wird gerade von einigen der großen Organe heimlich beerdigt, was man schon wieder dazu führen muss, dass man schon wieder sagen muss, wir sollten wieder drüber nachdenken. Aber so schnell ist doch mal wieder... sind doch mal wieder die Prognosen der Experten von Davos. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ad absurdum geführt werden. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass Donald Trump in der Wirtschaftspolitik etwas zu erratisch ist. Und das hat auch etwas damit zu tun, ob wir das beide mögen oder nicht, dass im Grunde die Kapitalmärkte zurzeit diesen sozusagen schuldenfinanzierten Rüstungsschub zunächst einmal in Europa, mit Ausnahme natürlich der Anleihe- und Zinsmärkte, eher feiern, als dass sie traurig drüber sind.
Also das World Economic Forum wertet gewissermaßen rückblickend das Orakel Delphi punkto Prognosekraft auf. Also die alten Griechen haben vermutlich bei der auch Eingeweidebeschau und beim Vogelflug genauer die Zukunft vorausgesehen. Noch ein allerletzter, ganz, ganz kurzer Punkt, uns läuft wirklich die Zeit davon. Die Schweiz hat gestern, der Nationalrat hat beschlossen, gewissermaßen synchron zur Europäischen Union, wenn auch nur eine Deklaration, jetzt nicht eine Budgetverschiebung oder so, aber sie haben gesagt, nein, die Schweiz muss jetzt da auch mitmachen in Europas Sicherheitsarchitektur. Das wird jetzt auch benutzt, um die Schweiz näher an die Europäische Union zu bringen. Bei der NATO sind sie etwas kritischer geworden wegen Amerika. Vielleicht noch ein Wort zur Schweiz. Die Schweiz mitten in diesem unruhigen Ozean da der EU-Politik. Was ist dein Ratschlag an die Schweiz?
Gebt bloß nicht eure direkte Demokratie auf, damit euch nicht passieren kann, was uns Deutschen gerade passiert, wo die mit uns machen können, was sie wollen. Also sorry, ich kann nur immer wiederholen, die Europäische Union müsste sich sehr reformieren, damit ich der Schweiz raten würde, sich sehr eng an sie zu binden. In ihrem jetzigen Zustand einer gewissen imperialen Verlotterung, in der sie sehr gerne andere Länder, wie übrigens die Schweiz, auch erpresst. Und das macht sie ja mit der Schweiz. Sollte die Schweiz standfest neutral bleiben. Wenn die Europäer von Sicherheitsarchitektur reden, in den letzten 20 Jahren, dann meinen sie meistens, sich ein windschiefes Haut so lange schön zu reden, dass sie einziehen wollen. Ich würde mich da eher zurückhalten, weil die Europäer und die Sicherheitsarchitektur, unser Glaube muss sein, die Sicherheit in Europa und die beste Architektur kann nur darin bestehen, dass es einen Frieden gibt, einen Ausgleich zwischen Amerika und Russland, der dann hoffentlich auch zu einem Ausgleich mit Europa führt, und dass die Annahme, die du vertrittst, der ich großenteils nicht immer ganz so, aber dir auch zustimme, dass Putin falsch eingeschätzt wird und kein Interesse hat, so schnell nochmal Krieg zu führen. Das wäre die beste Sicherheitsarchitektur. Alles andere, es tut mir leid, fällt mir schwer zu kaufen, weil ich weiß nicht, was sie genau machen wollen. Nuklearschirme aufbauen, müssen sehr gigantische Gelder für neue Nuklearwaffen ausgeben. Ich sehe das etwas kritisch. Aber gut, wir werden es weiter beobachten. Ich bin sowieso nur ein einfacher Kaufmann und Ökonom. Die geopolitischen Fragen sind above my pay grade, wie man in Amerika zu sagen pflegt.
Vielen Dank. Imperiale Verlotterung, das finde ich einen sehr schönen Begriff mit Blick auf die Europäische Union. Die imperiale Verlotterung und die Sicherheitsarchitektur, die nicht mal ein morscher Lattenzaun ist. Also, lieber Leonhard, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wir bleiben dran und melden uns zurück in der nächsten Woche wieder. Ihnen, meine Damen und Herren, auch ein trotz allem entspanntes Wochenende, einen guten Einstieg jetzt in eine etwas ruhigere Phase. Wir halten Sie auf dem Laufenden und versuchen den Wahnsinn, so gut es geht, wieder hier in vernünftige Bahnen zu lenken. Bis bald.
Tschüss.